Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de. Heute hörst du einen Podcast von unserem Kooperationspartner MediLogIn. Viel Spaß beim Zuhören.
Herzlich willkommen zu deinem Podcast von MediLogIn, zertifizierte Online-Kurse für Mediziner. Weitere Informationen unter www.medi-login.com.
Die systemische Sklerose. Die systemische Sklerose ist eine chronische Autoimmunerkrankung aus der Gruppe der Kollagenosen mit Bildung von pathologisch vermehrtem Bindegewebe der Haut und oder innerer Organe. Wir werden uns in dieser Lektion mit der Klassifikation, Diagnostik und Therapie der Erkrankung beschäftigen und die Klinik detailliert besprechen. Die Sklerose wird in eine zirkumskripte, also lokalisierte und systemische Form, die wiederum in eine limitierte und diffuse Verlaufsform eingeteilt wird, gegliedert. Die limitierte Sklerose tritt häufig und klinisch im Verlauf milder auf. Sie zeigt eine Beschränkung der Haut auf Akren und das Gesicht. Initial zeigt sich vor Erkrankungsbeginn ein Renault-Phänomen und im späteren Verlauf entwickeln sich eine chronisch entzündliche Sklerosierung der Haut mit digitalen Ulzerationen, eine pulmonale Hypertonie und renale Krisen. Als Sonderform der limitiert-systemischen Sklerose gilt das CREST-Syndrom, ein Akronym für Calcinosis cutis, Renault, Ösophagusbeteiligung, Sklerodaktylie und Teleangiektasien. Im Rahmen der Sklerodaktylie kommt es zu ödematös-lividen Verfärbungen der Finger. Es kommt dann zu einer fixierten, krallenartigen Beugekontraktur, den Madonnenfingern und distalen Rattenbissnekrosen an den Fingerkuppen, Indurationen und Atrophien. Die Patienten können im Verlauf keinen Faustschluss durchführen. Auch der Nagelwall kann beschädigt werden. Etiopathologisch entwickelt sich im Bereich der Sklerosierung initial ein Ödem und eine Entzündung der Gefäße, wobei es im Verlauf zu einem Gefäßverschluss kommt. Außerdem kommt es durch vermehrte Bildung des Tissue Growth Factor und des Connective Tissue Growth Factor zu einer erhöhten Ablagerung von Kollagen 1 und 3. Im Gesicht zeigt sich eine fehlende Mimik, eine Mikrostomie mit perioraler radiärer Hautfältelung, dem sogenannten Tabaksbeutelmund und ein verkürztes Zungenbändchen. An den Extremitäten entsteht eine Sklerosierung der Haut. Nur selten werden die proximalen Extremitäten oder der Stamm befallen. Die limitierte systemische Sklerose kommt häufiger vor und hat einen milderen Verlauf. Der Befall der Organe erfolgt deutlich später als bei der diffusen Form. Kommen wir nun zu der diffusen systemischen Sklerose. Sie ist weniger häufig als die limitierte Sklerose, aber dafür rasch progredient und zeigt eine stärkere Organbeteiligung. Die Hautmanifestation beginnt mit oder kurz nach dem initialen Renault-Phänomen. Es kommt zu einer Sklerosierung des Stammes, Gesichtes und der Extremitäten. Außerdem kann auch der Bewegungsapparat, der Gastrointestinaltrakt, die Lungen, Nieren und das Herz betroffen werden. Klinisch zeigen sich Atralgien, Dysphagien, Meteorismus, Obstipationen und eine Lungenfibrose sowie pulmonale Hypertonien, Myokarditiden oder arterielle Hypertonien mit einer Niereninsuffizienz und im Verlauf auch ein sekundäres Sjögren-Syndrom. Aufgrund der ausgeprägten Organmanifestation ist die Überlebensrate bei diesen Patienten deutlich vermindert. Fassen wir nun nochmal kurz zusammen. Die Sklerose wird in eine zirkumskripte, also lokalisierte und systemische Form mit der limitierten und diffusen Sklerose eingeteilt. Während die limitierte Form deutlich milder verläuft, kommt es bei der diffusen Form zu einer raschen Progredienz und einer ausgeprägten Organmanifestation. Für die Diagnosestellung der systemischen Sklerose werden verschiedene Untersuchungen durchgeführt. Dazu zählt die Histologie, ein Röntgenthorax mit einer Lungenfunktionsuntersuchung, eine Ösophagusmanometrie, ein EKG und Herzecho sowie eine Messung des BNPs, eine Abdomensonographie, eine Kapillar- und Nagelfalzmikroskopie und eine Antikörperdiagnostik mit folgenden Parametern: antinukleäre Antikörper, Antizentromer-Antikörper, Anti-CL70 und Anti-RNA-Polymerase 3. Kommen wir nun zu einer kleinen Wiederholung. Die systemische Sklerose wird in einer häufig limitierte Form mit dem CREST-Syndrom und einer seltener, aber rasch progressiven, diffusen Form unterteilt. Klinisch zeigt sich neben einer Sklerosierung der Haut eine Organmanifestation. Dazu zählt die arterielle Hypertonie mit pulmonalarterieller Hypertonie und Lungenfibrose, eine Nieren- und Herzbeteiligung sowie Dysphagien und Motilitätsstörungen des Magen-Darm-Trakts. Dermatologisch zeigt sich bei der limitierten Form eine Sklerosierung der distalen Extremitäten und des Gesichtes. Bei der diffusen Sklerose ist die Sklerosierung prinzipiell ubiquitär möglich. Zusätzlich sind charakteristisch die Madonnenfinger mit distalen Rattenbissnekrosen, eine Kalzinosis cutis und im Gesicht eine Mikrostomie mit Tabaksbeutelmund und einem verkürzten Zungenbändchen. In der Antikörperdiagnostik ist Folgendes wichtig: antinukleäre Antikörper, Antizentromer-Antikörper, Anti-SCL70 und Anti-RNA-Polymerase 3. Besprechen wir zum Abschluss die Therapie. Die systemische Sklerose ist nicht heilbar, sodass die Therapie einem Progress vorbeugt und die Symptomatik leicht verbessert. In der Frühphase sollte eine UVA1- oder Badepulvertherapie durchgeführt werden. In der frühen Phase einer diffusen Verlaufsform eignet sich initial niedrig dosiertes Methotrexat einmal wöchentlich sowie gegebenenfalls eine Glucocorticoid-Stoßtherapie. Als zweite Wahl kann Mycophenolat Mofetil und als dritte Wahl Cyclophosphamid eingesetzt werden. In aktuellen Studien zeigt sich eine gute Wirksamkeit von Imatinib, Rituximab und einer extrakorporalen Photopherese. Bei einem arteriellen Verschluss sind frühzeitig Prostaglandine einzusetzen, alternativ Iloprost. Jede Nekrose bedarf einer adäquaten Wundversorgung. Zusätzlich sollte der Patient bei Hautbeteiligung mit klinischer Symptomatik immer eine Physiotherapie erhalten.
Das war der Podcast von MediLogIn. Für weitere Informationen schau gerne auf unserer Webseite vorbei: www.medi-login.com.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao.